Herzlich willkommen zum Alchemistinnen-Podcast, der Quintessenz deiner Inspiration zum Thema Heilpflanzenkunde, also Phytotherapie. Im Moment fühle ich mich gerade so inspiriert, weil ich die Heilpflanzen wieder von einer anderen Seite betrachte. Oftmals ist es ja so, dass wir ein Problem haben, Beschwerden haben, wie zum Beispiel die Kinder haben Durchfall oder einen Blähbauch und haben Bauchschmerzen oder wir haben Kopfschmerzen, Migräne, können nicht schlafen und von dieser Seite aus betrachtet, von der Symptomseite, schaue ich oft auf die Heilpflanzen, um ja meinen Kursteilnehmern die richtigen Inspirationen mit an die Hand zu geben und ihnen zu erklären, wie wir Heilpflanzen einsetzen können. Und gerade ist es so, dass ich wieder von der anderen Seite schaue und mir die Heilpflanzen, die einzelne Heilpflanze wieder genauer anschaue. So habe ich das zum Beispiel mit der Linde gemacht. Und jetzt bin ich gerade dabei, das Gänsefingerkraut unter die Lupe zu nehmen. Das habe ich früher sehr gerne gemacht. Was heißt früher? Vor vielen Jahren. Aber die Praxis erfordert ja häufig was anderes, das, was notwendig ist. Und sich so einer Pflanze so richtig zu widmen, das ist was sehr, sehr Schönes, was sehr Meditatives. Und das Interessante ist, wenn wir über eine Heilpflanze recherchieren und uns dieser einen Pflanze hingeben, dann ist der ganze Raum erfüllt von dieser einen Pflanze und man entdeckt wieder so viel Neues. Und so geht's mir gerade mit dem Gänserich oder dem Gänsefingerkraut oder Krampfkraut, wie es auch bezeichnet wird, Potentilla anserina. Das wächst hier gerade in Schweden überall, es wächst überall in der Wiese, so wie Frauenmantel auch. Frauenmantel wächst überall hier in der Wiese und das Gänsefingerkraut, das gehört ja auch zu den Rosengewächsen, so wie der Frauenmantel und das Gänsefingerkraut ist auch ein Rosengewächs und ja, das wollte ich dir mitgeben, wie inspirierend das ist und was man Neues herausfindet. So habe ich ja bei der Linde auch nochmal tief geschaut in der Fachliteratur und da wurde vor vielen Jahren ein neuer Stoff entdeckt, den man so niemals in den Lindenblüten eigentlich erwartet hätte, dass so eine Substanz in diesen sanft wirkenden Lindenblüten zu finden sind. Und Ähnliches gilt es beim Gänsefingerkraut. Das Gänsefingerkraut wird ja auch als Krampfkraut bezeichnet, weil es in der Volksheilkunde auch schon lange angewendet wird bei allerlei Krämpfen, bei allerlei Beschwerden, die mit Verkrampfungen einhergehen. Und das Interessante hierbei ist, dass die Inhaltsstoffe das irgendwie gar nicht hergeben. Ja? Welche Substanz, welcher Stoff ist das nun, der hier so krampflösend wirkt? Das können ja nicht die ganzen Gerbstoffe sein. Die wirken ja nicht an sich krampflösend. Und ja, da befinde ich mich gerade mit meiner Arbeit, wo ich gerade stecke. Und so ist es mit den Heilpflanzen. Das sind ja Biostoffe, so wie der Mensch ja auch, so ein Konglomerat, die ganzen Millionen von Zellen zusammengesetzt ist. Und jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Stoffwechsel. Das heißt, der Körper verstoffwechselt unterschiedlich schnell oder langsam. Und deswegen wirkt die ein oder andere Heilpflanze beim einen oder anderen rascher oder eben gar nicht, beziehungsweise wir müssen ein bisschen geduldiger sein. Und manchmal ist das so, dass Heilpflanzen auf eine ganz bestimmte Art und Weise angewendet werden müssen oder sollten, damit sie überhaupt wirken. Ich hatte jetzt letztens so einen Insta-Post dazu gegeben oder gemacht, zum Beispiel zu Echinacea, zum Sonnenhut. Der Sonnenhut, der wirkt ja immunstimulierend, anregend. Das heißt, wenn wir schon mit Fieber im Bett liegen und die Grippe ist im vollen Gang und wir fühlen uns wirklich schrecklich wie durch den Fleischwolf gedreht, dann macht das überhaupt keinen Sinn, Echinacea uns reinzuziehen, weil das kontraproduktiv wäre. Das macht nur Sinn, wenn wir wissen, dass wir zu einer bestimmten Jahreszeit immer irgendwie mit einer Bronchitis zu kämpfen haben, mit einem Schnupfen zu kämpfen haben. dann macht es Sinn, auf eine ganz spezielle Art und Weise kurmäßig den Sonnenhut einzunehmen, in einer bestimmten Dosierung. Und da muss man auch was einhalten, man muss Pausen einhalten, weil das Immunsystem so stimuliert wird. Und wenn man diese Pausen nicht einhält, also diese Vorgaben, diese Kur, dann überstimuliert man das Immunsystem. Und wenn wir dann unsere Abwehrzellen benötigen, dann sind sie nicht da. Oder das Gleiche mit anderen Wirkstoffen in Heilpflanzen, die beim Trocknen zum Beispiel verloren gehen, wie bei der Kapuzinerkresse. Da gehen zum Beispiel die speziellen antibiotisch wirkenden Stoffe verloren. Diese Senfölglykoside, die bauen sich ab beim Trocknen. Die sind nur im frischen Zustand wirksam. Oder auch beim Spitzwegerich. Der hat eine ganz tolle antibiotisch wirkende Eigenschaften, wie zum Beispiel das Aukubin. Es gibt ganz viele verschiedene Aukubin-Zusammensetzungen und das Aukubin, das wirkt auch wie ein Antibiotikum. Deshalb ist es so hilfreich, du hast das vielleicht mal gelesen, dass man bei Insektenstichen so 2-3 Spitzwegerichblätter nehmen soll und so lange zwischen den Händen zerreiben soll, bis der Saft austritt, und dann kannst du das auf den Insektenstich auftragen, dann nimmt das ganz schnell die Schwellung, oder auch bei Wunden kann man das auch machen. Kann man mit der Schafgarbe übrigens auch machen. Aber beim Trocknen verliert auch das Aukubin seine Wirkung. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir diese antibiotische Wirkung haben wollen im Winter, wenn wir Husten haben oder eine andere Infektion, dass wir hier die frische Substanz verwenden vom Spitzwegerich. Und wenn du selber gerne Heilpflanzen sammelst, Wildkräuter sammelst, dann kannst du das durchaus machen im Frühsommer, im Hochsommer, und kannst dir deine eigene Medizin herstellen, wie zum Beispiel Johanniskraut, Rotöl, wie zum Beispiel so ein Spitzwegerich-Sirup. Aber wenn du wirklich Phytotherapie lernen möchtest, also die Heilpflanzenkunde, dann musst du nicht unbedingt die Heilpflanzen in der Natur erkennen können. Das ist oftmals so eine Unsicherheit oder eine ganz, ganz häufige Frage, die ich bekomme. Was sind denn die Voraussetzungen? Muss ich denn das? Und ich habe keinen Garten und ich würde so gerne Phytotherapie lernen, die Pflanzenheilkunde, aber ich habe keine Zeit oder nicht so viel Zeit, um in die Natur zu gehen, und bin mir so unsicher, ob ich die Heilpflanzen in der Natur erkenne. Das musst du alles nicht. Das kann der Therapeut auch nicht, zum Beispiel ein Heilpraktiker oder auch ein Arzt, der gerne mit Heilpflanzen arbeitet oder naturheilkundliche Präparate verordnet, ein Umkaloabo zum Beispiel oder ein Spitzwegerichsaft oder sonst was. Vielleicht kann er auch noch den Spitzwegerich erkennen, aber ich glaube nicht, dass der wirklich alle Heilpflanzen in der Natur unterscheiden kann, so wie es eigentlich sein sollte, ja, die Ärzte. Oder Mediziner in früheren Zeiten, die waren universeller gebildet, ja, das war auch die Alchemie, das Ganze, nicht, heute haben wir die Chemie, so einzelne Substanzen, und früher war das die Alchemie, das heißt, wir haben die Natur auch mit einbezogen. Ja, jedenfalls, das wollte ich dir heute mit auf den Weg geben, dass es bestimmte Zubereitungsformen gibt, Anwendungsmethoden in der Heilpflanzenkunde, dass man da schon genauer hinschauen sollte. Dass es aber nicht nötig ist, dass du die Heilpflanzen zuerst in der Natur erkennen musst, um ja mit Pflanzenheilkunde zu heilen. Also da gehört ein bisschen was anderes dazu. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen Heilpflanzen oder Pflanzenpädagogik und Phytotherapie. Aber das würde zu weit führen. Heute sollte es einfach nur so eine kleine Inspiration geben. Ja, dich vielleicht einfach mal mit einer einzigen Heilpflanze auseinanderzusetzen. Vielleicht hast du schon das ein oder andere Büchlein über Heilpflanzen und weißt gar nicht so richtig, wo du starten sollst. Dann nimm dir doch eine Heilpflanze heraus, die dich ganz besonders interessiert, und recherchiere nur dazu nach. Und besorg dir lieber ein gutes Buch als im Internet. Im Internet ist immer ein bisschen schwierig, da gibt es immer so ein bisschen Wischiwaschi-Erklärungen, die sind auch selten sehr genau und sehr gut. Vielleicht werde ich mal die ein oder andere Monographie, Heilpflanzenmonographie, in dem Blog online stellen oder im Newsletter natürlich auch. Apropos Newsletter, wenn du hier natürlich Infos haben möchtest, dann abonnieren sehr gerne. Den gibt es einmal in der Woche, manchmal auch alle 2 Wochen. Und wenn du Fragen hast zur Heilpflanzenkunde, zur Phytotherapie, scheu dich nicht, mir eine E-Mail zu schreiben. Die E-Mail-Adresse findest du hier in den Shownotes. Das ist schule@alchemia.de. Wie gesagt, findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit unseren Pflanzen. Bis dahin, salve deine Alchemistin.